New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Wir begrüßen Sie zur 29. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg, des Branchennetzwerkes Erneuerbare Energien Hamburg, kurz EEHH. Es verbindet 260 Mitglieder aus den Bereichen Erneuerbare Energien und grünem Wasserstoff in der Metropolregion Hamburg. Ich bin Astrid Dose und verantworte die Öffentlichkeitsarbeit. Heute zu Gast bei uns Carina Würz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie. Sie ist seit 15 Jahren für die Energiewende tätig, 2010 im Bereich Offshore. Sie leitete unter anderem den Offshore-Windpark Nordsee-Ost vor Helgoland und vieles mehr. Herzlich willkommen, Carina.
Herzlichen Dank.
Sehr schön. Zum Einstieg und zum Warmlaufen drei kurze Fragen an dich. Energiewende heißt für mich?
Energiewende heißt für mich Arbeiten für die Vision einer grünen Stromversorgung von morgen und vor allen Dingen auch für die Unabhängigkeit von autokratischen und diktatorischen Regimen.
Sehr gut, gleich ein politisches Statement zu Beginn. Offshore-Wind begeistert mich, weil?
Die Herausforderungen der Offshore-Windenergie sind echte Pionierarbeit, erfolgen immer in großen multidisziplinären Teams und sind wahnsinnig vielseitig.
Schön. 2030 steht es um die Energiewende in Deutschland wie?
Also wenn bis 2025 ungefähr endlich so grundlegende mathematische Notwendigkeiten angegangen und erkannt werden durch die Politik wie Ausschreibungs- und auch Strommarktdesign und deren Auswirkungen auf neue erneuerbare Projekte, dann sehr gut.
Schön.
Sonst eher mau.
Ja, wir schauen mal. 2030 ist nicht mehr so lange hin, das werden wir beide auf jeden Fall mitbekommen. Anlass für das Gespräch sind zwei Dinge heute. Einerseits unsere Hamburg Offshore Wind Conference, die morgen stattfindet, gemeinsam mit dem DNV, wo du auch sprechen wirst für die Stiftung, und die sogenannte Hafenstrategie, die der Bund vor kurzem verabschiedet hat. Das ist auch meine allererste Frage. Wie beurteilst du diese Strategie? War sie einfach lange überfällig? Ist es der große Wurf? Ist es irgendwas dazwischen? Wie siehst du das?
Also die nationale Hafenstrategie war insofern sehr lange überfällig, als dass sie ja immer wieder angekündigt und dann auch immer wieder verschoben worden war. Sie ist jetzt raus. Als großen Wurf würde ich sie deswegen nicht bezeichnen, weil eigentlich der Finanzierungsteil fehlt. Also wie sollen Projekte durch wen wann finanziert werden? Und solange wie solche grundlegenden infrastrukturpolitischen Notwendigkeiten, wie deren Finanzierung nicht geklärt ist, bleibt das nationale Hafenpapier eher auf der Ebene einer Vision als einer Strategie.
Ja, das wurde ja von vielen kritisiert. Habt ihr da nochmal, ich sag mal, Nachforderungen gestellt? Seid ihr im Austausch mit dem BMWK? Versucht ihr da nochmal ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, Einfluss zu nehmen?
Das versuchen wir als Stiftung natürlich weiterhin. Wir waren involviert zum Beispiel auch in die Finanzierungsentscheidung beim Lückenschluss in Cuxhaven, was sehr erfreulich ist, dass hier jetzt eine grundsätzliche Einigung erfolgt ist. Nichtsdestotrotz reicht das beileibe nicht aus. Der Lückenschluss in Cuxhaven wird um und bei 30 Hektar betragen. Wir brauchen aber allein für die Offshore-Windindustrie, ohne dass wir jetzt mal die Notwendigkeiten von Onshore oder auch wasserstoffbedingten Notwendigkeiten betrachten, reden wir durchaus von einer absoluten Mindestfläche von 100 Hektar. Und gerade in den Zeiten, wo sich der Ausbau knubbeln wird, gerade also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, sogar hoch bis 200 Hektar. Und unsere Nachbarn, Dänemark und die Niederlande, auf die wir uns da in der Vergangenheit verlassen konnten, die haben eigene Ausbauziele. Die werden ihre Hafenflächen bis dahin auch selber brauchen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also man muss sich wirklich dann auf die bundesdeutschen Häfen verlassen in diesem Fall?
Es wäre auf jeden Fall ausgesprochen riskant, sich auf die Hafenflächenausbaustrategien unserer Nachbarn allein zu verlassen. Und wie gesagt, die 100 Hektar Mindestfläche, die haben wir seitens der Stiftung auch mal kalkulatorisch ermittelt. Da liegen also Szenarien zugrunde. Die haben wir in einem Factsheet auch mitgeteilt. Das haben wir ja auch gemeinsam im IHH, ja, haben wir zu politische Forderungen veröffentlicht. Es ist also durchaus so, dass die erforderlichen Hektargrößen bekannt sind. Jetzt braucht es dringend auf Bundesebene eine Grundsatzeinigung auch für weitere Hafenausbaubedarfe. Und da ist unser Hauptansprechpartner tatsächlich gar nicht so sehr das BMWK als das Verkehrsministerium, was ja erstmal zuständig ist für die Seehäfen.
Alles klar. Ist deiner Meinung nach dieses Hafenthema das größte Hindernis jetzt beim Ausbau der Offshore-Windenergie oder gibt es sogar noch mehr Bereiche, die schwierig sind?
Oh ja, wir haben auf jeden Fall einen ganzen Blumenstrauß an Bottlenecks, die wir auch immer wieder versuchen, im öffentlichen Bewusstsein und im politischen Bewusstsein zu verankern. Dazu gehört zum Beispiel die fehlende industriepolitische Flankierung der Ausbauziele. Wer 30 Gigawatt bis 2030 im Wasser stehen haben möchte, muss sich auch die Frage stellen, wo kommen die Turbinen her, wo kommen die Fundamente her, wo kommen die Konverterstationen her und deren durchaus herausfordernde elektrotechnische Anteil, aber auch zum Beispiel die Frage, wo die denn gebaut werden, wo es Bauplätze gibt, die dafür groß genug und schwerlastfähig genug sind. Und das sind alles Themen, die eigentlich eine industriepolitische Strategie erforderlich machen. Und die gibt es für den Offshore-Windbereich bis dato nicht. Ein weiterer Punkt wäre definitiv Fachkräftemangel. Wir laufen in eine Situation hinein, in der sich die diversen erneuerbaren Sektoren massiv kannibalisieren werden gegenseitig. Und zwar um Facharbeiter im Wesentlichen, natürlich auch um Universitätsabsolventen oder Fachhochschulabsolventen, aber vor allen Dingen halt auch um Facharbeiter mit Abschluss Elektrotechnik oder auch Mechaniker, Mechatroniker.
Ja, das ist ja ein Thema, was ihr auch in einem anderen Projekt bearbeitet. Vielleicht möchtest du das nochmal kurz erwähnen, die Wind School. Da sind wir ja gemeinsam dran, weil das zahlt ja genau auf diesen Bereich ein.
Da hast du natürlich völlig recht. Wir haben ein Projekt entwickelt, das jetzt in Hamburg an den Start gegangen ist. Wie gesagt, die Wind School. Wir gehen insbesondere in Stadtteilschulen, auch vielleicht gerade die in den strukturschwächeren Gebieten in Hamburg, um dort Schüler anzusprechen und Schülerinnen, die sich gerade kurz vor oder bereits innerhalb ihrer Berufsorientierungsphase befinden. Und wir gehen dorthin mit Baukästen. Wir haben Bausätze zu Offshore-Windenergie, zu Turbinen, verschiedenen Fundamente-Designs. Da kann man dann auch an den Elbstrand gehen und das mal live ausprobieren, wie sich das dann bei Wellengang verhält. Wir haben immer einen Praxispartner mit dabei. Und genau, das Ganze wird unter anderem unterstützt vom Erneuerbare Energieklasse Hamburg.
Ja, das machen wir auch sehr gerne. Wie sind die Reaktionen der Schüler? Stößt ihr auf Begeisterung oder vielleicht auch eher auf so ein bisschen Skepsis? Wie sind so die Reaktionen in den Schulen?
Also es ist schon Überzeugungsarbeit erforderlich grundsätzlich, weil Offshore-Windenergie etwas ist, was ja im öffentlichen Bewusstsein bisher überhaupt nicht verankert ist, weil man es nicht sieht. Onshore-Windturbinen sieht man ja, wenn man über Land fährt und Solaranlagen auch. Aber dass man Windparks auch ins Meer stellen kann, ist ja bei vielen noch nicht angekommen. Und das ist halt erstmal erklärungsbedürftig, auch bei den Lehrkräften tatsächlich. Aber grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn sozusagen die Tür einmal aufgeschlossen ist, dann erfahren wir da auch sehr, sehr viel Interesse und Begeisterung auch für das Thema.
Ja, das ist schön. Es bemühen sich ja auch sehr viele Verbände darum, auch hier Wind Europe, der Europäische Verband, gibt ja auch sehr viele Publikationen raus, auch für Schüler und junge Leute. Also das finden wir auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ohne Nachwuchs wird es die Branche schwer haben. Das ist vollkommen klar. Ich habe noch ein anderes Thema hier auf der Liste und zwar das sogenannte Ausschreibungsdesign. Das ist jetzt was ganz anderes, aber auch was Fundamentales für den Bereich Offshore-Wind. Es gab ja im letzten Sommer, ich würde mal sagen, einen doch kleineren bis größeren Aufschrei unter den bisherigen Projektentwicklern, weil plötzlich zwei neue große die Bühne betraten, die mit einer sehr, sehr hohen Summe die Ausschreibung für sich entschieden hatten. Und natürlich die Sorge, wird das jetzt hier wieder so eine ich will jetzt nicht sagen Monopol, Oligopol-Geschichte, aber schon, naja, ein Wettbewerbsthema natürlich auch, würde es sich auf den Strompreis auswirken. Wie siehst du das und meinst du, dass es noch Chancen gibt, das Ausschreibungsdesign in Zukunft doch noch ein bisschen zu verändern?
Ja, das Ausschreibungsdesign und auch das Strommarktdesign habe ich mir jetzt sozusagen bei meinen größten Hindernissen für den Offshore-Ausbau noch aufgespart, sozusagen für diesen Moment. Denn das ist natürlich das Fundamentalste, ein erneuerbares Projekt, Energieprojekt oder egal welches Bauprojekt, es muss sich in der Wirtschaftlichkeit selber tragen. Und da muss halt im Endeffekt vor allen Dingen oder zumindest mal die Finanzierungskosten sicher zurückverdient werden können. Jetzt sind die Finanzierungskosten für erneuerbare Projekte im Vergleich zu, sagen wir mal, Standardöl und Gas oder Kohle, auf jeden Fall konventionelle Energie, Stromerzeuger, hoch. Dafür kosten hinterher die sogenannten Inputfaktoren, also in diesem Fall Wind und Sonne, nichts. Wohingegen in einem Kohlekraftwerk natürlich auch die Kohle eingekauft werden muss, die man da verbrennt, und auch die CO2-Zertifikate, die man dafür benötigt. So, auf jeden Fall hat man in einem erneuerbaren Projekt hohe Finanzierungskosten und die müssen halt wenigstens zurückverdient werden. Und dann ist es eine relativ einfache Rechnung, sozusagen einmal zurückzurechnen, wenn man, sagen wir mal, ein kleineres Offshore-Windpark-Projekt hat, was vielleicht 1 Milliarde Euro kostet um und bei, dann haben wir Finanzierungskosten, dann haben wir auch die allgemeinen Betriebskosten. Da kann man dann schon zurückrechnen, dass dieser Windpark um und bei um die 80 oder sogar 85 Euro im Mittel braucht für seine Megawattstunde und das bei durchaus noch optimistischen Volllaststundenzahlen. Je mehr Erneuerbare zugebaut werden, desto häufiger im Jahr sinkt aber der Strompreis. Und das sehen wir gerade jetzt zum Beispiel, ist der Strompreis an der EEX, an der Strompreisbörse, ist der Null. Übrigens für Endkonsumenten immer noch bei 21 Cent. Das sind dann einzig und allein die Gebühren. Ja, gut, aber der Strompreis ist gerade Null. Und das, wenn das immer häufiger im Jahr bei immer mehr Stunden, also klassischerweise Kombination aus Sonne und Wind, vorliegt, dann sinken die Ertragserwartungen für neue Projekte und dann werden wir automatisch an einen Punkt kommen, wo einfach immer weniger zugebaut werden kann, weil es sich schlicht nicht mehr rechnet. Mhm. Und das ist erstmal ein Problem ganz grundsätzlich des Strommarktdesigns. Jetzt kommen wir noch zum, kommt das Ausschreibungsdesign für Offshore-Wind noch oben drauf. Dort wurde nämlich nicht auf die, sagen wir mal, eine Maximierung der Realisierungswahrscheinlichkeit von Offshore-Windparks gesetzt, sondern auf eine Maximierung der staatlichen Erlöse. Und das ist was anderes. Und es wurde leider in der Politik, wurde, glaube ich, das eine mit dem anderen verwechselt. Da hat man die sehr hohen Beträge, die geboten worden sind für die nicht voruntersuchten Flächen im letzten Jahr, hat man, glaube ich, verwechselt mit einer hohen Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte. Eigentlich ist aber das Gegenteil der Fall. Die Kosten für die Investitionskosten haben sich nicht ganz, aber summa summarum bald verdoppelt durch diese hohen Summen. Und das muss halt zurückverdient werden. Und da haben wir dann die Kombination aus, gut, man kann halt sehr viel Druck in die Lieferkette weitergeben. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren, den sogenannten Race to the Bottom, wo die Turbinenhersteller eigentlich gezwungen waren, immer nur Klein- und Kleinstserien zu produzieren, weil sie dann schon wieder getrieben waren, schon wieder die neue, größere Turbine zu entwickeln, ohne dass sie eigentlich die Entwicklungskosten für die aktuelle Turbine zurückverdient hatten. So, und das kann man so machen. Es ist aber im Endeffekt wirklich eine Einladung dafür, dass wir dann sozusagen die Fertigung zukünftig eben nicht mehr in Europa machen können, sondern nur noch in China. Das muss man natürlich wollen.
Ja, ist vielleicht etwas naiv mit in Kauf genommen worden. Und das ist ja ein großes Thema, dass ja im Prinzip jetzt schon viele Komponenten aus China kommen. Das wird ja immer nicht so offen gesagt, aber in Wahrheit ist es ja so. Also ist, glaube ich, ein großes Fass am Ende des Tages, ne? Also muss man mal gucken, ob man da noch Einfluss nehmen kann. Ich würde noch ein kleines Thema streifen wollen. für mich ein etwas neueres Thema, nämlich Sicherheitsfragen. Also das ist mir auf der Wind Europe dieses Jahr untergekommen in Bilbao, wo doch recht deutlich gesagt wurde, dass Offshore-Parks doch stärker geschützt werden müssten, da sie sich ja unter anderem auch in der Ostsee befinden und man ja weiß, welche Länder an die Ostsee grenzen. Beschäftigt ihr euch auch mit diesem Thema, wie man das in Zukunft handhaben soll und wie da auch internationale Zusammenarbeit dann besser funktionieren müsste?
Ja, das tun wir als Stiftung. Wir haben dazu auch eine Fachgruppe bei uns, bei der Stiftung gegründet. Wir arbeiten da auch mit Vertretern der relevanten Ministerien zusammen und der nachgelagerten Behörden, aber auch von mit Betreibern und Übertragungsnetzbetreibern natürlich. Es muss klar sein, wir stellen einen nicht unerheblichen Teil unserer zukünftigen Stromerzeugungskapazität ins Meer. Und wenn nachts einer sein Automatic Identification System auf dem Schiff, die Schiffe müssen alle diese Systeme haben und eigentlich müssen sie alle die Dinge auch anhaben, kann man aber auch einfach ausstellen. Und wenn man das macht, dann sind wir blind. Dann sehen wir nichts. Und das haben wir ja bei Nord Stream ganz wunderbar gesehen oder auch im Nachgang noch bei dem Connector, der die baltischen Staaten mit verbunden hat. Da haben wir ganz, ganz viel Nachholbedarf an dem Bereich. Das betrifft nicht den Schutz der einzelnen Turbine, sondern insbesondere der Konverterstationen und der Kabel. Und gut, im Moment ist es natürlich so, dass die Betreiber vor dem wirtschaftlichen Schaden insofern geschützt sind, als dass nach einer gewissen Zeit einer Netzanschlussunterbrechung bestimmte Kompensationsmechanismen anlaufen. Nichtsdestotrotz muss es in unser aller Interesse sein, die Offshore-Stromerzeugungsanlagen besser zu schützen. Und da haben wir in Deutschland sicherlich ein besonderes Problem, weil wir da halt auch nochmal in so eine Bund-Länder-Thematik reinlaufen. Zum Beispiel, was jetzt das Thema AWZ versus Küstengewässer angeht. Gleichzeitig haben wir im Grundgesetz verankert, dass für den Schutz der kritischen Infrastruktur, egal wo, das Bundesinnenministerium zuständig ist und damit die Polizei. Also erstmal nicht die Marine. Das ist in vielen anderen Ländern von vornherein so geregelt, dass die Marine dort zuständig wäre. Also auch da an der Stelle haben wir ein Thema und da befassen wir uns gerade ganz akut mit. Genau. Und mein Punkt vorhin mit der Fertigung von Komponenten für die Offshore-Windenergie aus China hat durchaus einen sicherheitspolitischen Aspekt. Denn die elektrotechnischen Komponenten, die laufen bis an ihr Lebensende eigentlich über die Server der Hersteller. Das muss uns klar sein, was das dann im Zweifel wieder für Auswirkungen hat, wo man sich im Zweifel auch ein Stück weit ausliefert.
Ja, vollkommen richtig. Also guter Appell, das ist mir auch schon häufiger untergekommen und auch dieses Kompetenzgerangel, das war auf der Wind Europe dann auch Thema zwischen Marine, NATO und was es nicht noch alles gibt und EU. Also man kann das ja alles auch noch weiter spinnen. Ist vielleicht mal eine Fragestellung für eine andere Hamburg Offshore Wind Conference. Mal sehen. Morgen geht es erstmal um andere Themen. Wir freuen uns sehr auf deinen Beitrag. Vielen Dank für das Interview heute. Ja, und bis ganz bald.
Herzlichen Dank und bis ganz bald.
Genau. Jo, tschüss. Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.